ARD.
Ja, so etwas hat es im Europapokal noch nicht gegeben, dass der Gast erst am Tage des Spiels anreiste.
Dynamo hatte ja sehr stark in München gespielt. Wir hatten ein schwaches Ergebnis mit dem 4:3 erzielt. Dementsprechend war es auch eng.
Es war 14.35 Uhr. Als der Bus des FC Bayern um die Ecke bog.
So ein Spiel hier in Dresden zu haben, das war fantastisch.
Ein kräftiges Sportfrei. Mein Name ist Ronny Maywald, ich bin Sportreporter bei MDR Sachsen. Dynamo Dresden gegen Bayern München. Das legendäre Europapokalduell im Herbst 1973. Das ist ein Stoff, aus dem wahrhaftig Geschichte entstanden ist. Zusätzlich zu einer mehrteiligen Serie zu diesem Aufeinandertreffen, welches sich in diesen Tagen zum 50. Mal jährt, möchte ich Ihnen heute noch ein Feature bereithalten, welches bereits vor 20 Jahren anlässlich des 30-jährigen Jubiläums Dynamo Bayern entstanden ist. Als Gemeinschaftswerk mit meinem lieben Kollegen Peter Neumann und mit meinem lieben Kollegen, dem unvergessenen Gerd Zimmermann. Alle weiteren Folgen können Sie auch in der ARD Audiothek hören.
Guten Abend, verehrte Zuschauer. Hier ist das Olympiastadion in München. Es hat schon mittags aufgehört zu regnen in Bayern. Jetzt ist es zwar herbstlich frisch und kühl am Abend, aber klar und trocken.
Ja, es ist klar und trocken an diesem historischen Fußballabend in München.
Bayern München, dieses innerdeutsche Duell, das war natürlich etwas ganz Besonderes. Alleine die Namen, die auf der Gegenseite standen, das hat natürlich unsere Stimmung absolut nach oben gebracht. Wir waren heiß auf dieses Spiel. Wir waren krasser Außenseiter. Und so war eigentlich auch die Stimmung in der Mannschaft. Wir wollten das Beste aus der Situation machen und so gut wie möglich unsere Haut verkaufen.
So Reinhard Häfner, 21 ist er, als er im Trikot von Dynamo Dresden im Münchner Olympiastadion aufläuft. Auch beim Gegner steht ein 21-Jähriger im Aufgebot, Uli Hoeneß.
Ja, damals war das natürlich ein Riesenpolitikum, war das erste große Spiel einer westdeutschen Mannschaft gegen eine Ex-DDR-Mannschaft. Und damals war das natürlich ein Riesenspektakel mit hoher politischer Brisanz.
30 Jahre liegt es zurück, das Gipfeltreffen im Europapokal zwischen Deutschland Ost und Deutschland West. Bis 22 Uhr erinnern wir hier bei MDR 1 Radio Sachsen an diese Begegnungen, die viel mehr waren als nur Fußballspiele. Auch für den damaligen Dynamo-Mannschaftsleiter Siegfried Gumpz.
Das war sicherlich der Traum für uns und für die Spieler auch gegen Bayern. Denn es kam zum ersten Mal zum sogenannten deutsch-deutschen Duell. Und es wurden also auch Vergleiche angestellt, wer nun von den beiden deutschen Mannschaften, die jeweils ein unterschiedliches System herauskamen, letztendlich welches sich hier durchsetzte.
Ja, und für uns war es auch nichts anderes als ein Spiel. Ob es das gegen Türkei gespielt ist oder gegen Frankreich Meister oder gegen italienischen Meister, war nichts anderes als wir gegen DDR Meister damals. Das war einfach Europapokal und du hast spielen müssen, gegen wen du jetzt dran gekommen bist. Du hast es nicht raussuchen können, die Gegner. Aber natürlich war es dann in Italien, Frankreich viel, viel schöner als wie damals in der DDR. Weil die DDR, das war ja schlimm damals.
So der frühere Torwart der Bayern, Sepp Maier. Er war 1972 mit der BRD erstmals Fußball-Europameister geworden. Genauso wie die Bayern-Kicker Beckenbauer, Müller, Schwarzenbeck oder Uli Hoeneß. Die DDR hingegen war da mal wieder in der Qualifikation gescheitert. Trotzdem sagt der damalige Dynamo-Libero Hans-Jürgen Dörner,
ja, ich glaube nicht, dass wir vor Ehrfurcht erstarrt sind. Wir haben natürlich in der Vorrunde mit Juventus Turin eine Riesenmannschaft ausgeschaltet.
Den italienischen Rekordmeister, von dem Dynamo-Stürmer Hansi Kreische heute noch schwärmt.
Und die Mannschaft war für meine Begriffe zu dem Zeitpunkt hochkarätischer und stärker einzuschätzen als zu dem Zeitpunkt Bayern München.
Und so träumen auch die Dynamo-Fans vom Sieg gegen den schier übermächtigen FC Bayern.
Wir als Dresdner wollten ja unabhängig von der politischen Situation beweisen, dass in Dresden Fußball gespielt wird.
Und am 24. Oktober 1973 ist es soweit, das Hinspiel im Olympiastadion steht an. Für Dynamo mit dabei.
Im Tor Boden die 2 Ganzerer, 3 Dörner.
Ich kann mich erinnern, dass wir einen Tag, glaube ich, vor dem Spiel dahin geflogen sind mit einer Chartermaschine.
4 Geier, 5 Wetzlich. 6 Häfner.
Wir haben natürlich uns erstmal die schönen Dinge der Münchner Innenstadt angeguckt und dazu gehörte natürlich auch ein gewisses Gebäude, da stand dran Beate Use. Sind wir natürlich rein, obwohl es 5 Mark Eintritt gekostet hat. Unglücklicherweise haben wir dort sogar einen Funktionär ertappt, der vor uns drin war.
letztendlich wusste also jeder von der Mannschaft, ob funktionierender Spieler, ne, wie er also im kapitalistischen Aufland aufzutreten hat. So, das war also in Fleisch und Blut übergegangen und in der Beziehung, ne, gab es also dort auch keine Bedenken.
Auch ein Mannschaftsleiter wie Siegfried Gumz kann eben nicht alles wissen. Und muss es auch nicht, so Reinhard Häfner.
Die Eindrücke, die man dort gesammelt hat, werden ja viele junge Spieler in der Mannschaft, die haben uns aber nicht abgehalten, dann ein vernünftiges Spiel abzuliefern.
Beide müssen auf Stammspieler verzichten, die Mannschaft von Dynamo Dresden vor allem auf den Fußballer des Jahres in der DDR, auf Hans-Jürgen Kreische.
Für mich persönlich war es eben so, dass ich sehr, sehr traurig war, dass ich nicht dabei sein konnte. Ich hatte ja einen Seitenbandriss am rechten Knie. Wenn ich also zum Einsatz gekommen wäre, mit meiner Torgefährlichkeit wäre sicherlich noch mehr möglich gewesen.
Und es geht los. Die 90 Minuten von München zwischen dem FC Bayern und Dynamo Dresden haben begonnen und die Münchner greifen an.
Als wir dann auf dem Spielfeld im Olympiastadion waren, war diese Ehrfurcht schnell weg und wir haben gemerkt, wir können mit den Bayern mithalten. Und die Bayern waren überrascht über unsere Leistung.
Der Verteidiger geht, das ist Ganzera. Beckenbauer ist bei ihm. Und Tor! Beckenbauer verpasst den Ball. Dynamo Dresden führt mit 1:0.
Sicher hätten wir das Spiel in München auch gewinnen können. Wenn die Erfahrung da gewesen wäre, international, muss man ganz einfach auch gewinnen.
Aber es liegt nicht nur an der mangelnden internationalen Erfahrung der Dresdner. Für die Niederlage in München nach zweimaliger Führung gibt es vielleicht noch einen anderen Grund. Hans-Jürgen Kreische, der das Spiel aufgrund seiner Verletzung am Fernseher mitverfolgt, ist der Meinung.
Da sah man als sehr erfahrener Abwehrspieler, saß auf der Bank und Bayern München hat dann logischerweise auch Druck gemacht. Und dort hätte Walter Fritsch nicht Dieter Riedl einwechseln sollen, sondern aus meiner Sicht Klaus Sammer, der da also da wäre, hätte bedeutend mehr Halt verleihen können.
Das sieht während des Spiels auch Mannschaftsleiter Gumz so und versucht auf Trainer Fritsch einzuwirken, dass Sammer und nicht der kleine Riedl eingewechselt wird.
Vom Taktischen war es aus meiner Sicht eben das Richtigere gewesen, um also den Erfolg abzusichern und nicht irgendwelche persönliche Sachen, ne, dort auszufechten. Der Klaus Sommer wäre in München zum Turm der Schlacht geworden. Da gab es also interne Dinge, die also abliefen, ne, zwischen Walter und zwischen Klaus Sommer. Und letztendlich hat sich das Stärkere, das war in dem Fall also der Walter Fritsch, durchgesetzt.
Und so nimmt das Verhängnis für Dynamo seinen Lauf. Und die Bayern drehen die Partie.
Und die Gefahr wird immer größer und Tor! Tor durch Müller zum 4:3.
Ja, ich weiß, da habe ich so reingeschlänzt, da unten so wieder angeschnitten, das weiß ich noch, das 4:3. Das war meine Pflicht, Tore zu machen.
Und angeblich hatte sich das Toremachen gegen Dynamo besonders gelohnt, denn gerüchterweise verdoppelte Bayern-Präsident Neudecker in der Halbzeit beim Stand von 1:2 die Prämiensumme für seine Spieler.
Der Neudecker hat keine Siegprämie draufgelegt. Nein, der Neudecker war knickig, der war geizig. Wir haben nur, wenn wir gegen 60 gespielt haben, dann hat es Torprämie gegeben. Das war es aber, das einzige Mal.
Also wir haben uns natürlich geärgert, als die 90 Minuten vorbei waren, haben wir natürlich gemerkt, dass an diesem Abend mehr machbar gewesen wäre. Und es war ärgerlich für uns, aber ich glaube, insgesamt war die Stimmung positiv, weil man uns das nicht zugetraut hat, so ein Ergebnis zu machen, ein knappes Ergebnis. Wir hatten drei Auswärtstore erzielt und wir haben uns auch an diesem Abend gute Chancen auch für das Rückspiel damals schon ausgerechnet.
Nicht nur Dixi Dörner sieht dem Rückspiel optimistisch entgegen, auch die Fans der Dynamo-Mannschaft.
Man sah, dass die also nicht unverwundbar sind. Das sagte auch das Ergebnis aus. Und dass wir einfach das Zeug dazu haben, wenn jeder seine Bestleistung zeigt, dass man also auch Bayern München schlagen könnte.
Kein Glück, kein Fernsehballett. das totale Glück. Das macht die Woche fett.
Dynamo. Oh, oh, oh. Dynamo. Das ist unser Show.
Schlechtes Bier ausgeschenkt.
Es gibt eine Freistoß für den Anrecht, der
ausgeschenkt. Übrigens glänzende Vorarbeit von drei Schießen.
Das kann weder Liebe noch Lutz. Kein Kessel so bunt. Da fällt von den Häusern der Putz. Und was ist der Grund?
Dynamo. Oh, oh, oh. Dynamo. Das ist unsere Show.
Das Rückspiel in Dresden steigt am 7. November. Am 6. November 1973 setzt sich der Bayernbus in Dresden in Bewegung und kommt dort nicht an. Jedenfalls nicht an diesem Dienstag im November. Darüber wundert sich auch Bayern-Kicker Gerd Müller.
Wir haben in Feucht, in der Raststätte, haben wir Mittagessen. Und Presse ist ja weitergefahren. Und auf einmal hat es geheißen, wir übernachten im Hof. Aber wir haben jetzt nicht gewusst, warum. Ja, da haben die Jugendspieler, die da bei der Nationalmannschaft waren, sagen, immer wenn wir gegen die DDR gespielt haben, waren wir müde.
Wir hatten ja gewisse Erfahrungen beim UEFA-Jugendturnier in Leipzig damals gemacht und deswegen wussten wir, dass da gewisse Dinge vorfallen und deswegen haben wir uns entsprechend verhalten.
So Uli Hoeneß, heute Manager des FC Bayern. Der Journalist Raimund Hinko fuhr für die Bild-Zeitung extra nach Hof, um herauszufinden, warum der FC Bayern seine Reise nach Dresden unterbrochen hatte.
Meine zwei Chefs sind damals nach Dresden gefahren mit dem Journalistenbus und saßen da ohne Mannschaft, weil die Mannschaft ja plötzlich völlig überraschend in Hof blieb. Und dann hieß es, Hinko, fahr mal nach Hof und lass dir erklären, was da los ist. Ich komme also irgendwie um 20 Uhr zur Mannschaft. War sehr überrascht, was ich für Antworten bekam. Der damalige Mannschaftsarzt Dr. Spannbauer sprach von einem Höhenunterschied zwischen Dresden und München. Und das wäre zu gefährlich, wenn man dann eine ganze Nacht dort übernachtet. Ein leichtes Grinsen konnte sich nicht ganz verkneifen. Und die Spieler waren sehr, sehr verschwiegen. Aus heutiger Sicht lächelt man darüber, aber damals war es irgendwie bitter ernst.
Ja, das war nicht Angst von der Dresdner Fußball, aber von der FC Dresden war das nicht Angst. Und Das war Angst vor dem ganzen Regime. Weil wir haben damals keinen Koch dabei gehabt und da hat es viele Sachen gegeben, dass die Spieler zum Beispiel im Jugendturnier, wo Paul Breiten und Uli Hoeneß noch mitgespielt haben, in der Jugend, da haben sie dann einen Tag vor dem Spiel einen Durchfall gehabt, auch beide die Scheißerei gekriegt. Also irgendwas muss da drin gewesen sein, da haben sie natürlich ganz klar verloren. Und das wäre leicht möglich gewesen, dass da ins Essen was reinkommt. Und das ist nicht Unterstellung, sondern das war Tatsache damals bei dem UEFA-Jugendturnier. Und die Manipulation wollten wir uns schwer sparen und darum haben wir gesagt, wir machen in Hof Zwischenstadt. So weit war er das nicht weg. Hof Dresden ist er nicht weit weg.
Sepp Meyers Bedenken gegenüber dem DDR-Essen. Dynamo-Mannschaftsleiter Sigi Gumtz weiß davon nichts. Er wartet treu und brav am Dienstag stundenlang auf die Bayern. genauso wie hunderte Dynamo-Fans.
Damals war der Schwan, war damals noch der Manager, der hatte mich noch mittags um 1 angerufen und hat gesagt, wir sind auf dem Weg zu Ihnen, haben Sie auch alles vorbereitet? Ich sage, Sie brauchen keine Angst haben, das ist alles bis aufs i-Tüpfelchen für Sie vorbereitet. Also er mich auch nochmal dort unmittelbar, kann man sagen, beschwindelt und gesagt, dass sie also auf dem Weg sind zu uns. Da warteten anderen und 4000 Leute wohl, die nun die Bayern empfangen wollten. So, das wussten wir also auch, dass sie also dort praktisch in Hof übernachteten. Ja, und dann gab es eben auch noch hier andere Dinge, wo sie uns etwas versucht haben zu misskredieren, weil sie also auch gesagt hatten, wir hätten hier beim Turin-Spiel, hätten die Turiner Spieler hier schwere Beine gehabt, angeblich, weil wir die Hotelzimmer überheizt hätten und all solche Sachen. Ja, das war uns also vollkommen fremd. Das waren ja Beispiele, die bisher im europäischen Fußball überhaupt noch nicht gang und gäbe waren. Das waren die ersten Fälle solcher Art. Und es hatte ja auch sein Nachspiel dann bei der UEFA wohl gehabt, wo also die Bayern, weiß nicht, ob sie eine Strafe zahlen mussten oder eine Missbilligung bekommen hatten. Auf alle Fälle hat es Auswirkungen gehabt.
Während die Bayern im sicheren Hof übernachten, träumt ganz Dresden vom großen Sieg. Vor allem die glücklichen Kartenbesitzer wie Hans-Jürgen Schmidt, der von Klaus Sammer seine Karte bekommen hat.
Die haben ja dann schon auf der Straße übernachtet, um dann früh da als Ersten vor dem Kassenhäuschen zu sein. Das müssen ja Tausende gewesen sein. Schon der Gedanke eben, so ein Spiel hier in Dresden zu haben, das war fantastisch. Das hat die ganze Spannung richtig angeheizt.
Die große Nachfrage nach Eintrittskarten macht auch den Dynamo-Spielern zu schaffen. Denn sie werden von Freunden, Verwandten, Bekannten bestürmt, wie Reinhard Häfner.
Das war ein großes Problem, weil ja auch die Spieler nur eine bestimmte Anzahl von Eintrittskarten bekamen. Und das war ein großes Problem, dass man da alle Wünsche befriedigen konnte. Wir haben, glaube ich, meines Wissens 10 Sitzplatzkarten bekommen als Spieler. Und ich hätte vielleicht 500 verkaufen oder verschenken können. Das belastet schon, weil man ja jedem etwas Gutes gönnen möchte. Alleine meine Verwandtschaft aus Sonneberg wollte in Größenordnung, dass sie mit mehreren Bussen kommen wollten. Und es ging allen Spielern so. Man musste dann eine Entscheidung treffen. Ich habe in der Regel meine Familienangehörigen, meinen Bruder aus Sonneberg bedient. Dann musste man sehen, dass man denjenigen, der unsere PKWs in Schuss gehalten hat, oder denjenigen, wo man mal einen Kasten Radeberger aus dem Interhotel bekommen hat. Diese Leute wurden natürlich dann vordergründig bedient.
Die Dynamos übernachten vor dem so wichtigen Spiel wie immer im Gästehaus des Rates des Bezirkes, im Waldmax am Rande der Stadt. Libero Dorner ist froh, dem Rummel in Dresden zu entgehen.
Dass wir da draußen waren in unserem Trainingslager, dass wir den Abend im Prinzip als Spieler so wie immer verbracht haben, mit Kartenspielen, mit einem Bierchen trinken.
Es war ja striktes Alkoholverbot. Wir haben im Waschbeutel eine Flasche Radeberger mit reingeschmuggelt in das Gästehaus, was der Walter Fritsch natürlich nicht merken durfte. Die Flasche Bier haben wir kurz vor dem Einschlafen getrunken und haben noch ein bisschen philosophiert. Offiziell war es verboten.
Während Reinhard Häfner und Co. am geschmuggelten Radeberger nippen und sanft einschlummern, steht vor dem Hotel Never in Dresden ein frustrierter Kellner namens Gerd Zimmermann. Denn erstens sind die Bayern nicht gekommen und zweitens, selbst wenn sie gekommen wären, hätte er sie im Hotel Never nicht bedienen dürfen. Denn Fußballfan Zimmermann, der während seiner Arbeit im Hotel schon mit Stars wie Johann Cruyff gefachsimpelt hat, bekommt überraschend dienstfrei.
Ja, da bin ich natürlich sofort zu meinem Direx gegangen, zu Herrn Neder, und habe gesagt, Herr Neder, das kann nicht sein, ich kann hier nicht frei nehmen. Doch, sagt er, sei doch froh, dass du das kannst. Du hast so viele Überstunden, die musst du abfeiern. Ich sage, komm jetzt, das kann ja nicht sein. Ich muss bei den Bayern hier im Haus sein. Siehste, sagt er, und genau das muss. Es muss gar nicht sein. Und du musst das nicht tun, denn du würdest dich ja mit den Jungs unterhalten und deshalb bleibst du schön zu Hause. Das ist doch alles nicht wahr, sagt er. Ich verstehe dich ja, aber verstehe auch bitte mich. Ich habe einfach den Befehl bekommen. Und wenn ich jetzt sage, der Zimmermann, der wird an diesem Tage kellnern, dann bin ich draußen. Also verstehe das, bitte bleib zu Hause und guck dir das Ding im Stadion an. Du hast ja eine Karte. Und so war es dann auch.
Am nächsten Tag, am Mittwoch, am 7. November 1973, befindet sich Dresden im Ausnahmezustand.
Zum Spieltag war schon von früh an das Dynamo-Stadion vorne ringsrum hermetisch abgeriegelt. Das zog sich bis weit in den großen Garten rein. Vorne am ehemaligen Futschikplatz waren die Barrikaden aufgebaut, große Holzzäune, und dort wurde schon das erste Mal, musste man die Karte zeigen. Also es wurde weiträumig, bis zum Hauptbahnhof ging es rüber, wurde der Stadion ringsum abgesperrt. Also da hatte man ohne eine gültige Eintrittskarte nicht mal die Gelegenheit, in die Stadionnähe zu gelangen.
Während eine ganze Stadt dem Spiel gegen die Münchner entgegenfiebert, tuckern die Bayern um die Mittagszeit über die deutsch-deutsche Grenze.
Wie wir die Grenze rübergefahren sind, wie die uns da gehänselt haben und das war das schlimm. Das war nicht einmal in Moskau, wenn du am Flughafen angekommen bist. Da waren es nicht einmal so ekelhaft wie in der DDR, die Grenzpolizisten.
Sepp Maier macht seine Erfahrungen mit DDR-Grenzern, Hansi Kreischer am selben Tag mit ZDF-Reportern.
Wo man mich hat regelrecht überfallen und ich perplex dort die Tür öffnete, beziehungsweise meine Frau und sie auch sofort in der Wohnung waren und mit mir ein Interview machen wollten. Klaus Schlegel damals, der Chefredakteur der Fußballwoche, war mit anwesend und er bestätigte, dass also kurzfristig Dynamo Dresden genehmigt hat, dass der ZDF mit mir ein Interview machen kann. Und es war ja damals so, dass meistens solche Sachen vorher auch abgesprochen wurden, was kann man erzählen, was darf man nicht. Und das war natürlich sehr, sehr schwer für mich, weil dort also dann auch Fragen kamen, was verdienen Sie und so weiter und so fort. Und die hatten dann also unter die Tischdecke einen blauen Schein gelegt, was natürlich dann auch noch eine angenehme Seite für mich war und was ich natürlich auch niemandem erzählt habe.
Am Nachmittag fährt der Bayern-Bus dann in Dresden vor dem Interhotel Never vor. Und für Sepp Maier beginnen wieder aufregende Minuten.
3000 Fotos waren vom Hotel. Ich habe gemeint, da ist irgendwas passiert. Ein Militärauflauf ist da irgendwas, irgendwo. Dabei haben wir nur in dem Hotel gewohnt und haben es abgesperrt. Und wir sind vom Bus ausgestiegen und haben die Kinder geschrien und die Leute, warum lasst ihr uns nicht zu euch? Warum lasst ihr uns nicht zu euch? Wir haben euch doch nichts getan. Dann haben wir gesagt, wieso zu euch? Ja, in der Zeitung steht und die Presse hat durchgegeben, dass wir nicht wollen, dass sie uns Autogramme, dass wir ihnen Autogramme geben und wir wollen sie nicht sehen. Und dann haben wir die Phobos, die Ding durchbrochen, die Schlange, die Absperrung durch und sind mitten in die Leuten rein und haben ihnen Autogramme gegeben.
Auch Bildjournalist Hinko ist inzwischen in Dresden angekommen, per Zug mit vielen Bayern-Fans.
Und als wir dann in Dresden einfuhren, so um 11 Uhr oder 10 Uhr Vormittag, da standen da Tausende von Menschen. Und das war für uns sowas von ergreifend. Also ich werde diese Szene nie vergessen, dass nur wegen ein paar Bundesbürgern da so viele Menschen zusammenliefen, die natürlich auch das Spiel elektrisiert hat und die Bayern, aber selbst der Fanzug war für die so etwas ganz, ganz Besonderes. Und dann bin ich jetzt zu dem Bayern-Hotel, das in der Nähe des Bahnhofs war. Das war fast gegenüber vom Bahnhof, glaube ich. Damals habe ich mich dann durch etliche Sperren da durchgekämpft mit einem Journalistenausweis und traf dann in dem Hotel auch meine beiden Chefs, die immer meinten, ihr Zimmer wäre verwanzt. Aber es blieb ihnen auch nichts anderes übrig, als ihre Berichte aus dem Zimmer zu geben, weil anders war keine Telefonmöglichkeit. Es gab aber damals noch keine Handys oder Ähnliches.
Auch die Spieler und Verantwortlichen des FC Bayern haben Angst davor, im Hotel abgehört zu werden. So erzählt Gerd Müller.
Und dann sind wir aufgefahren. Die drei, vier, wir mit dem Aufzug. Und da war ein DDR-Mann drin gestanden und gesagt, ihr müsst leise sein. Die hören euch bei der Spielersitzung ab. Und was haben wir gemacht?
Dann sind wir raus im Park gefahren und haben dem Udo Lattek, da haben wir dann eine Mannschaftssitzung gehabt. Also im Hotel ist nichts über die Mannschaft gesprochen worden, auch taktisch nichts, sondern nur im Freien.
Dynamo hat solche Sorgen nicht. Die Vorbereitung läuft ohne große Aufregung, sagt Reinhard Häfner.
Mittwochs vormittags haben wir gefrühstückt, unsere normale Trainingseinheit. Wir hatten dort so ein Volleyballfeld, wo einige Fußballtennis gespielt haben. Die anderen machten so eine Art 4-2, also im Kreis spielen. Das ging so eine Dreiviertelstunde in etwa. Lockeres Training, manche Spieler sind auch gelaufen. Dort hat der Walter Fritsch nicht die Kontrollfunktion ausgeübt. Es war relativ locker. Danach war Mittagessen, Behandlung durch einen Masseur etc., Mittagsruhe und danach nochmal die letzte Spielvorbereitung mit dem Trainer. Er hat den Sigmar Wetzlich gegen Gerd Müller spielen lassen und den Eduard Geier gegen Uli Hoeneß.
Das war dann also so, dass der Walter Fritsch das Auswärtsspiel der Bayern gesehen hatte, wenn ich mich richtig entsinne, in Bochum. Und das war also nun gut, dass es ein Auswärtsspiel war, weil ja viele Mannschaften im Heimspiel eine andere Taktik haben. Und in diesem Spiel hatte er also dann gesehen, ne, dass also der Müller als Torjäger zurückgezogen gespielt hatte, aus der Hänge gespielt hatte und der Uli Hoeneß nun die Spitze gemacht hat, dort als Torjäger aufgetreten ist. Und der Walter Fritsch war also der Meinung, da das nun bekannt war, dass er zur Spielbeobachtung war, dass sie ihn bluffen wollten, ja, mit dieser Taktik. Und im Heimspiel, also in ihrem Spiel in Dresden, dann letztendlich wieder mit Müller als dem Torjäger in der Spitze auftreten und Uli Hoeneß ins Mittelfeld wieder nehmen. Und Uli Hoeneß hatte ja im Wesentlichen fast auch immer im Mittelfeld gespielt. Ne, so, dass wir letztendlich dann auch dieser Taktik, ne, auf dem Leim gegangen sind, auf Deutsch gesagt.
So Mannschaftsleiter Gumtz über einen taktischen Fehler, an dem Dynamo im Spiel mächtig zu kauen haben wird. Doch soweit ist es noch nicht. Erstmal fährt die Mannschaft gemütlich zum Stadion, vorbei an tausenden Menschen. Dixi Dörner.
Wo man das dann gesehen hat, wie die Massen noch in das Stadion gekommen sind, das war schon überwältigend, das muss man sagen. Das war, und das hat uns, glaube ich, auch richtig angespornt. Und wir waren relativ zeitig da. Es war ja auch damals schon so, dass wir uns also nicht unmittelbar unter dem Casino umgezogen haben, sondern auf der anderen Seite des Stadions. Wir sind dann auf den Rasen gegangen, haben erstmal geguckt, was brauchen wir für Stollen, was machen wir für Schuhe drauf. Und da hat man von der Atmosphäre natürlich alles schon mitbekommen. Und das war schon riesig.
Zur selben Zeit steht Hans-Jürgen Schmidt vor dem Dynamo-Stadion und bekommt große Augen. Denn plötzlich kommt der Bayern-Bus herangebraust.
Ich stand dort noch mit einem jungen Mann. War weit und breit war kein Fan mehr zu sehen, weil alle schon im Stadion waren. Die waren ja schon seit Vormittag im Stadion, die Leute, die Fans. Wir waren also die Letzten im Prinzip, so, die da dort einschwenkten. Da kommt dieser Bus um die Ecke. Das hat mich natürlich mächtig berührt. Man war natürlich unheimlich aufgeregt und es war ein richtiger Nervenkitzel. Ich konnte den Ausstieg aus dem Bus bis rein ins Stadion rein, also durch den hinteren Eingang, konnte ich ohne jemand, dass mich jemand belegte, beobachten. Man war ja von der Situation richtig überrascht. Also es war positiv. Ich meine, ich habe mich innerlich mächtig gefreut, dass ich die Gelegenheit hatte, die Spieler dann mal so aus der Nähe zu sehen. Aber es war auch ein Gefühl, dieses, was man einfach in der DDR immer hatte, dieses Ohnmächtigkeitsgefühl in sich. Kannst du den Spieler ansprechen, darfst du ihn nie ansprechen? Was wird mit dir passieren? Gehst du auf die Spieler zu? Und ich habe mich damit begnügt, dass ich eben die Gelegenheit hatte, die Spieler einmal aus unmittelbarer Nähe zu betrachten. Ich stand da und habe da also keine großen Gedanken gefasst. Ich habe mir also einfach genossen und an mir vorübergehen lassen.
Während sich die Bayern-Spieler in ihre Kabine zurückziehen, versucht Manager Schwan, sich unsichtbar zu machen. Dabei hätte sich Dynamo-Mannschaftsleiter Gumtz zu gern mit Schwan unterhalten.
Der hat sich mehr oder weniger dann auch ein bisschen aus dem Blickfeld gezogen. Der wusste ja, dass ich ihn dort hätte was sagen können, war also unten in den Gängen nicht, war sicherlich auf der Ehrentribüne. Wir wussten ja auch mehr oder weniger, wer er war. Das wussten wir ja auch. So, aber sicherlich hätte ich ihm dort sicherlich ein paar Takte erzählt, weil das ja nicht die Art ist. Man hätte zumindest gesagt, da habt ihr ja aber was rausgenommen, was sich wahrscheinlich hier bisher noch keiner erlaubt hat in diesem Fußball, auf solche Art und Weise. Und dennoch vorneweg angerufen. Ich habe ja noch persönlich noch mit ihm gesprochen. Ja, so, und das war ja eigentlich das, wo du dann letztendlich sagst, eine Sache mal, läuft dann nicht ganz rund oder so. Ja, also das war schon ein starkes Unterfangen. Ja, und er wusste sicherlich auch, dass er hier dann aufgrund seiner Unehrlichkeit dort ein paar Takte zu hören gekriegt hätte.
Das Gespräch mit Schwan findet nicht statt. Zudem hat Mannschaftsleiter Gumtz ganz andere Probleme zu lösen.
Ich weiß auch aus dem Feld raus, dass damals viel Prominenz, viele Minister sich auch in Dresden angesagt hatten und waren nun also auch dabei, wo man sich also letztendlich dazu einigte, dass man keine Ehrengäste namentlich benannte, sondern nur als Ehrengäste begrüßte. Da man sowohl denn auch die Minister der Bundesrepublik, unsere Minister, dann jeden Einzelnen begrüßt hätten müssen. Und einige waren ihnen sicherlich nicht so genehm, dass man sie hätte mit ansagen müssen.
Dann hat die Prominenz Platz genommen, das Stadion ist rappelvoll, Schiedsrichter Wörz aus Frankreich pfeift pünktlich 20 Uhr an. Und Dynamo tappt in die Bayern-Falle. Hans-Jürgen Dörner tappt mit.
Wir wussten, wir mussten den Torrückstand aufholen und haben nach vorn gespielt. Und dann haben eben die Bayern diesen Schachzug gemacht, dass sie Müller etwas zurückgezogen haben, Hoeneß weiter vorn gespielt hat und sie im Prinzip nur gewartet haben, dass sie kontern können. Und das ist den Bayern, ich glaube, 3 oder 4 Mal gelungen. Von diesen 4 Mal hat Hoeneß 2 Mal zugeschlagen.
Und Dynamo-Mannschaftsleiter Gumtz wird draußen auf der Bank ganz mulmig zumute.
Ja, das Spiel ging los und dann ist der Uli Hoeneß also 2 Mal schon ausgebrochen und konnte uns schon erschießen. auf Deutsch gesagt. Und da habe ich dann zum Vater gesagt, sag Walter, wir müssen umstellen. Ich glaube, Frank Erzierer, Ehren hat man noch draußen. So, ich sage, wir müssen hier einen ranpacken. Ja, jedenfalls war es so, ich sage, wir müssen umstellen. So kann man nicht weiterspielen. So. Und ich habe es auch dann wortwörtlich gesagt, den dorthin. Ne, ein Wetzer zurück, ne, an Dings dran, so, und den dorthin, ein Katzeglaube, ein Ganzerer, ne, an Dings dran, an Müller dran, so, und ein Uli Hoeneß, ein Wetzer, damit wir nicht diese Verschiebung hatten. Ne, mit einmal war der Katze dann hinten und der Wetzer war vorne. Und da habe ich mal das gesagt, ich sag, war das so und so und so. Und sagt, oh, du bist ja verrückt hier, du haust ja alles durcheinander, da werden wir ja ganz kopflos hinten in der Abwehr, werden wir die alles umstellen. Ja, naja, und haben es dann im Grunde so belassen, wir hätten es noch machen können. Das war noch vor dem Tor noch, das war ja zweimal der Warnschuss. Beim ersten Mal schon dumm geguckt und beim zweiten Mal der Warnschuss. So. Da habe ich gesagt, na, noch können wir es retten. So. Aber wie gesagt, das war dann auch schwer. Da hätte es erstmal nur gleich verarbeiten. Der war nun auch gestresst und konnte nun das gar nicht so schnell auffassen. Ne, das sehe ich auch ein. Und dann muss man es ja auch in die Mannschaft, ne, schnellstens reinbringen. Musste ja nun einer ins Spielfeld ran und dann gleich die Anweisung geben, so und so und so. Ne. Und damit haben wir es dann eben laufen lassen und letztendlich, da wurde man dann auch dafür bestraft.
Und Müller und Hoeneß. Interessant immer wieder diese Vorstöße. Chance jetzt für Hoeneß. Das Tor ist leer. Was wird Hoeneß machen? 1:0 für den FC Bayern.
Ja, das war eines meiner besten Spiele bei Bayern und zum Leidwesen von Edi Geier war ich damals eben der Schnellere.
Wieder Häfner. Immer wieder diese Konter über Uli Hoeneß. Wieder ist Hoeneß ganz allein. Diesmal wieder getroffen. Es sah so aus, als würde er am Boden scheitern. 2:0 für den FC Bayern. Wer hätte das gedacht?
Niemand, auch nicht Dynamo-Mittelfeldspieler Reinhard Häfner.
Da bin ich ehrlich, ich habe zu beiden Gegentoren unabsichtlich die Vorarbeit geleistet, weil ich zweimal den Ball verloren habe. Und mein Gegenspieler, der Rainer Zobel, hat dort beide Vorlagen gegeben. Das waren reine Abwehrschläge, keine gezielten Pässe, sondern einfach den Ball weggedroschen. Und die landeten im Raum in der Nähe von Uli Hoeneß, der vom Eduard Geier taktisch unklug attackiert wurde. Und er verschaffte sich dadurch durch seinen Körpereinsatz immer wieder den Vorteil und mit seiner Schnelligkeit war nicht mehr zu halten. Also dort war erstmal ein gewisser Schockzustand, muss ich sagen.
Das hat ja Fritsch immer gesagt, Absicherung durch Dörner hat gefehlt. Das ist sicherlich teils richtig. Und dann muss man natürlich auch sehen, dass wenn man Mann gegen Mann spielt, dass man hinhaltend verteidigt. Und diese Fehler hat Eduard Geier gemacht. Er ist zweimal, wollte er vor Hoeneß an den Ball kommen. Und Hoeneß hat seinen Körper reingestellt und war weg. So, und diese individuellen Fehler, die wir da gemacht haben, da nehme ich mich gar nicht aus, die hätten wir nicht machen dürfen. Das muss man ganz klar so sagen.
Auf der Auswechselbank sitzt an diesem Abend auch der verletzte Dynamo-Stürmer Hansi Kreische und der sieht seine Mannschaft ins Verderben rennen.
Man hätte im Vorfeld sehen müssen, dass Edi Geier möglicherweise gegen den Hoeneß Schwierigkeiten bekommt und dort von der Aufstellung her hätte man vielleicht im Vorfeld schon anders reagieren müssen. Man hat ja auch die Mannschaft beobachtet und man hat auch dort war überrascht durch die Taktik, die also Bayern München gespielt hat mit dem Wechselspiel Müller-Hoeneß. Und ja, dort hat man sich also, irritieren lassen. Und ehe man es gemerkt hatte, war es eben zu spät. Ob der Dixi dort nicht richtig abgesichert hat oder der Edi nicht hinterherkam, letztendlich stehen dort 11 Mann auf dem Platz und da ist eigentlich jeder verantwortlich. Und ich will da also auch niemanden schwarzen Peter zuschieben. Aus meiner Sicht hätte Klaus Sammer von Anfang an spielen müssen. Warum? Weil er also mit seiner Ausstrahlung schon, mit seiner Routine, mit seiner auch Anleitung auf seine Nebenspieler hätte dort mit Sicherheit mehr Stabilität in die Abwehr bringen können oder hätte auch sicherlich gebracht.
Wir dann auch im Block A, also wir haben schon auf den Geier geschimpft, das war schon so. Also der hätte den müssen mehr, wie man sagt, auf die Zehen treten müssen. Der hätte den dürfen nie von der Seite weichen. Das hat man ja auch sehr gut sehen können, dass der ohne Ball langsamer war wie Hoeneß mit Ball. Und das tat schon weh. Also das war schon eine Sache, wo man dann sagte eben, das hätte man können auch einen anderen spielen lassen. Oder sollen oder müssen. Müssen.
Hätte, sollen, müssen. Reinhard Häfner sieht das 30 Jahre später anders als Hansi Kreische, anders als mancher Fan.
Ich als Spieler habe nie so die Schuld beim Trainer gesucht. Oder hätte er das machen müssen oder das machen. Wir waren sagen wir, ein Team, was aus meiner Sicht gut nach vorne spielen konnte. Das haben wir auch dann bewiesen. Aber was hätte dort eine Auswechslung gebracht? Beispielsweise Eduard Geier rauszunehmen oder Hans-Jürgen Dörner, der ja als Abwehrorganisator auch mit für die Abwehr verantwortlich ist. Dixi war ein Spieler, der unser Angriffsspiel in Szene gesetzt hat. Wir waren eigentlich gut aufgestellt für ein Offensivspiel und wir mussten ja Tore schießen.
Ähnlich äußert sich auch Mannschaftsleiter Siegfried Gumz.
Jeder ist ja letztendlich in so einer Situation bemüht, nicht die Fehler auf sich zu laden. So. Und das ist ganz natürlich in allen Tätigkeiten, wo es Leiter gibt und Untergebene, na, letztendlich dann einer ausgeguckt werden soll oder muss, der letztendlich dann etwas im Misskredit und als Notnagel dort dient zur Abreaktion des Publikums oder der Ursachen, dass es eben dazu gekommen ist. Na, und so ist das sicherlich, muss man sagen, ja, hat Dixi dort auch versucht, nun zu zeitig offensiv zu werden und zu zeitig nun hier erfolgreich zu spielen, ne, um erstmal nun, das hat man eigentlich auch gesagt, wartet erstmal ab und rennt nicht gleich los wie die Kaputten. Wir haben 90 Minuten Zeit, ne, und ein Tor zu machen und nicht gleich alles. Aber die Spieler, die waren sicherlich auch, muss ich auch sagen, auch angestachelt von dieser Euphorie im Stadion, diese Begeisterung, und jeder wollte nun aus diesem Drang raus, nun nach vorne was anstellen. So, und das ist auch im gewissen Grunde unsere Naivität gewesen. Gut, ne, der Walter, der wollte nun auch nicht sagen, das nehme ich alles auf mich. Ich habe ja die taktischen Fehler gemacht, da hätte er gleich gehen können. Da hätten ja alle gleich die Pfeile gespitzt hätten, hätten ja gleich abgeschossen. Also muss man auch ihm sehen, ne, wo er dann wieder erstmal die Schuld auf den Spieler geschoben hat. Und das haben die Spieler aber auch nicht wieder verstanden. Ne, die sagten nur wieder, der macht mich zum Buhmann. So, ne, also man muss immer sich auch in die Lage desjenigen mit hineinversetzen. Und so hat man mehr oder weniger dann versucht, ein Ede und ein Dixi dort auch mit, ne, die Schuld zuzuschieben. Ne.
Dynamo steht nach dem 0:2 am Abgrund, aber fällt nicht rein. Zur Überraschung der Bayern-Spieler wie Gerd Müller.
Gut, am 2:0 waren wir sicher, dass wir schon weiter sind. Also haben wir ganz anders gewendet.
Dörner, Wetzlich. Tja. Und 2:1, 2 Minuten vor der Pause, nach diesem unverhofften Schuss aus dem Fußgelenk, Vorstopper Wetzlich den Torschützen.
Also es war wichtig, dass wir vor allen Dingen wieder durch den Anschlusstreffer in das Spiel hineingekommen sind. Und wir haben auch gespürt, dass wenn wir das 2:1 machen, dass wir noch eine Chance haben, in der zweiten Halbzeit ein zweites und ein drittes Tor zu machen.
So der damalige Libero Dixi Dörner. Auch die Fans schöpfen wieder Hoffnung.
Mit 2:1 Halbzeitstand ist ja auch im Fußball nichts entschieden. Ich hatte den Mut nicht verloren. Und das war ja auch durch das 2:1 war dann auch die Möglichkeit da, das Spiel noch zu wenden.
Dann ist Halbzeit, die Bayern führen 2:1 und die Mannschaften stapfen in die Kabinen.
Sicher waren da einzelne Spieler besonders frustriert, aber man hat jeder mit sich selbst zu tun gehabt. Und wir waren trotzdem der Meinung, durch den Anschlusstreffer können wir es noch schaffen.
So Reinhard Häfner. Und Mannschaftskollege Dörner weiß noch genau, was Trainer Fritsch seinen Jungs in der Kabine zu sagen hat.
Der hat kurz die Fehler angesprochen, die wir gemacht haben. Hat kurz auch gesagt, wie wir spielen sollen, dass wir mehr, also eine Station mehr Sicherheit drin haben sollen. Das haben wir auch getan. Aber wir mussten trotzdem weiter das ein hohes Risiko gehen. Wir mussten Druck entwickeln. Er hat auch gesagt, wir müssen die Bayern unter Druck setzen. Wir müssen sie zeitig genug stören, damit wir also auch in der gegnerischen Hälfte uns festsetzen.
Heidler, diese Flanken sind brandgefährlich. Und da ist der Ausgleich. 2:2. Sepp Maier, was macht er? Er läuft dieser Flanke halb entgegen. Maier scheint an den Ball zu kommen. Der Ball springt aber auf, kommt zu Schade und im Nachköpfen gegen Rot der Ausgleich. Das Spiel ist wieder völlig offen.
Der Blutdruck war in Höhen, die man so bisher noch nie erlebt hatte. Mit dem 2:2, ich weiß noch, wir standen dann auf den Bänken. Wir haben also nicht mehr gesessen. Wir haben auf den Sitzplätzen gestanden. Und da habe ich gesagt, jetzt gewinnen wir noch.
Und Dynamo-Libero Dörner glaubt in dieser Minute.
Mit dem Ausgleich war für uns auch klar, hier heute Abend sind die Bayern dran.
Tja, meine Damen und Herren, 3:2 für Dynamo. Torschütze Häfner.
Wir haben die Spieler nicht mehr gesehen. Man hat dann zum Spielfeld kam noch gesehen. Also da war Freund und auch die Stasi-Leute, die haben scheinbar minutenlang vergessen, dass sie hier zur Aufsicht oder irgendwelche Aufgaben hatten. Man lag schon in der Arme mit total fremden Menschen. Und es wurde, ja, es war eine Stimmung, vielleicht zu vergleichen mit der Euphorie 89 der Faltermauer.
Wenn einem so ein Tor gelingt, da könnte man alle umarmen, ist überglücklich. Und das war wahrscheinlich der Fehler, dass wir uns da zu sehr ja, in Euphorie gewogen haben und das nicht richtig eingeschätzt haben, dass wir uns jetzt erst recht konzentrieren müssen. Wir wussten zwar, dass die Bayern jetzt auch anders agieren müssen als vorher, wo sie ja schon relativ defensiv gespielt haben. Aber mit so einer schnellen Antwort wie durch Gerd Müller haben wir nicht gerechnet.
Immer noch Hoeneß. Müller hauteng bewacht. Möglichkeit für Hoffmann. Müller und 3:3. 3:3 durch Müller.
Das war ja ein Riesengewürschle, wenn man das heute nochmal sieht im Strafraum. Wir kriegen den Ball nicht weg, der Klaus Boden schmeißt sich so dazwischen und der Müller dreht sich aus der Drehung und spielt ihn fast durch die Füße durch. Also das war Pech.
Meint Hans-Jürgen Dörner. Und der Dynamo-Fan im Block A, Hans-Jürgen Schmidt, kann es wie so viele im Stadion gar nicht fassen.
Das war so Rollerschen, also den hätte man normalerweise können, so in der Fußballsprache, mit der Mütze halten, mit dem Hut halten. Also man sprach erstmal gar kein Wort und es war schon deprimierend, dass wir also diesen Vorsprung dann wieder aus der Hand gaben, weil wir ja spielerisch zu der Zeit eindeutig besser waren wie Bayern München.
Ja, das 3:3, das war dann sicherlich auch irgendwo der Gnadenstoß, worum man hat mit der Riesenaufholjagd ja auch das 3:2 gemacht und hat dann gerade, wo man also im Vorwärtsgang war, hat man dann dieses 3:3 gefasst und ich denke mal, dass das also auch dann der Knacks war, wo also auch die Spieler dann gedacht haben, ja, jetzt schaffen wir es nicht mehr.
Sagt Hans-Jürgen Kreische, der ja das Geschehen von der Ersatzbank aus verfolgen muss. Obwohl sie ahnen, das 3:3 ist das Ende ihres Traumes, werfen die Dynamos nochmal alles nach vorn. Und Dörner kann sogar per Kopf das 4:3 machen.
Wenn ich richtig zustoße, ist der Ball drin. Es waren höchstens 5 Meter Entfernung. Das wäre natürlich die Krönung damals gewesen. Beide Spiele vielleicht in München 4:3 zu verlieren, hier 4:3 zu gewinnen und in die Verlängerung zu gehen.
Doch es gibt keine Verlängerung.
Da ist der Schlusspfiff. Ich brauche Ihnen nichts mehr zu sagen. Die Bayern sind überglücklich mit diesem 3:3, das ungewöhnlich, außergewöhnlich hart erkämpft war, haben sie das Viertelfinale im Europapokal der Landesmeister erreicht. Entscheidend aber war, dass Gerd Müller nach dem 3:2 für Dynamo Dresden unmittelbar darauf mit seinem Treffer zum 3:3 ausgleichen konnte. Damit waren die Kräfte der Dresdner gebunden und der Weg des FC Bayern ins Viertelfinale geöffnet.
Die Dynamo-Spieler werden von ihren Fans gefeiert. Trost ist das allerdings auch für Reinhard Häfner nicht.
Wir saßen dann in der Kabine und haderten mit unserem Schicksal. Da weiß man nicht mehr, was man denken soll. Wir waren so nah dran an dem Riesenerfolg und haben es eben nicht geschafft.
Mir ist es egal, ob 4:3 oder 5:3 oder 2:3. Wir haben es auf alle Fälle ausgeschaltet und fertig. Wir haben viele, viele so also Spiele gehabt, wo wir schon am Scheitern waren und dann haben wir es doch noch geschafft. So Spiele hat es früher immer gegeben.
Sagt Bayern-Torwart Sepp Maier. Während er und die anderen Münchner in den Bus steigen und nochmal kurz ins Hotel Never fahren, versuchen die zigtausend Dynamo-Fans im Stadion das Ergebnis zu verkraften.
Wir haben da noch ein paar Minuten im Stadion gestanden, haben die Spieler reingelassen, wir wollten auch die Bayern sehen nochmal. Und ich muss sagen, ich bin dann relativ zeitig aus dem Stadion raus. Das war natürlich innerlich, hatte man eine richtige Leere war in mir. Ich habe tagelang gebraucht, um dann wieder zum Alltag zurückzufinden.
Was bleibt nach den 2 Partien gegen die Bayern? Was bleibt, ist viel Lob für das Spiel der Dresdner, vor allem auch aus Deutschland West.
Wer wie ich viele Jahre lang den DDR-Fußball, vor allen Dingen den einer Vereinsmannschaft, nicht mehr gesehen hat oder nur in wenigen kläglichen Ausschnitten in Fernsehbildern, der muss sagen, dass er einen gewaltigen Schritt in Richtung internationale Klasse getan hat.
Was bleibt, ist Anerkennung durch die DDR-Funktionäre trotz des Scheiterns der Dynamos.
Und haben auch eine Prämie bekommen, womit wir überhaupt nicht gerechnet hatten. Es war absolut komisch, aber auch aufgrund wahrscheinlich der Resonanz im westlichen Ausland, wo unsere Leistung anerkannt wurde, hat man gesagt, jawohl, diese Spieler haben den Arbeiter- und Bauernstaat wirklich vertreten.
Sagt Reinhard Häfner, und Hans-Jürgen Dörner erinnert sich.
Wir sind auch in diesem Jahr Mannschaft des Jahres geworden von der jungen Welt. Ich denke, dass das passte dann auch so richtig, und damit ist an und für sich auch die Leistung, die wir in den Spielen gezeigt haben. Sicherlich kommt Juventus mit dazu, das darf man nicht vergessen, nochmal gewürdigt worden. Das war, glaube ich, damals so das erste Mal, dass eine Vereinsmannschaft überhaupt diesen Titel errungen hat.
Was bleibt, ist auch die Suche nach den Gründen fürs Ausscheiden gegen die Bayern.
Das ist zwar alles Spekulation, aber mit Klaus Sommer wäre Dynamo Dresden möglicherweise weitergekommen. Wer die Spiele also gesehen hat, der wird feststellen müssen, dass also gerade im Abwehrverhalten, nicht nur in München, dann auch hier in Dresden mit Edo Achtgreier gegen Hoeneß, dass dort also der Grundstein gelegt wurde für das Ausscheiden.
Nicht nur Hansi Kreischer, auch der damalige Mannschaftsleiter Siegfried Gumtz sieht im Streit zwischen Trainer Fritsch und Spieler Klaus Sammer einen wichtigen Grund für die Dresdner Abwehrschwächen.
Und letztendlich hat sich das Stärkere, ne, das war in dem Fall also der Walter Fritsch, durchgesetzt. Das ist eigentlich das Einzigste, was ich also auch dort draus gelernt habe, muss ich sagen, dass man persönliche Dinge dem Erfolg unterstellen muss. Ich habe ihm also auch gesagt, ne, ich sage, so weit dürfte es normal nicht gehen. Ne, wir hätten damit, sagen wir mal, einen riesigen internationalen Erfolg haben können, dass persönliche Dinge in der Auseinandersetzung von Spielern den Vorrang haben und letztendlich den Erfolg gefährden. Ne. So, das war für mich auch eine Erkenntnis. Ne, egal wie und wie der zu mir ist und welche Auseinandersetzung ich mit dem Spieler habe, letztendlich steht immer der Erfolg. Und ist dann noch so ein Stinkstiefel auf Deutsch gesagt, dann lass ich ihn spielen, bei der man die Tore vielleicht schießt. Das war eigentlich etwas die Schwäche vom Walter gewesen.
Aber auch die mangelnde internationale Erfahrung macht den Dynamos einen Strich durch die Rechnung, weiß Hans-Jürgen Dörner.
Die paar Spiele, die wir gemacht haben, das waren die Europapokalspiele, das waren im Jahr mal 4, mal war es mal 6 und dann war's das, und ansonsten sind wir hier durch Polen gefahren, durch die Tschechei gefahren. Es gab keinen Vereinswechsel und damit bist du international erschossen. Walter Fritsch hat sich ja riesen Mühe gegeben. Der hat ja diese Dresdner Mannschaft erstmal entwickelt. Das muss man ja hundertprozentig sagen. Er hat immer wieder erkannt, was er für Spieler dazu nimmt. Er hat natürlich auch sehr gute Spieler hier bekommen. Es ist sehr gute Nachwuchsarbeit gemacht worden. Aber dieser nächste Schritt ins internationale Geschäft, ich glaube ganz einfach, da hat ihm auch die Erfahrung gefehlt. Also dieser Weitblick dann, aber das konnte er auch nicht haben. Das konnte er genauso nicht haben wie wir damals als Spieler. Er ist ja genauso wenig rausgekommen. Er hat ja auch nicht die Möglichkeit gehabt, sich so weiterzubilden. Wann ist er denn mal ins Ausland gefahren, außer zur Spielbeobachtung mit seiner Handkamera? Und ich glaube schon, dass er gar nicht anders konnte.
Und dann war ja da auch noch der Gegner. Eine Mannschaft mit Spitzenfußballern wie Meier, Beckenbauer, Müller oder Hoeneß, die nur wenige Monate später erstmals den Europapokal der Landesmeister gewinnen und danach mit der Bundesrepublik auch noch Fußballweltmeister werden. Trotzdem spricht der heutige Bayern-Manager Hoeneß mit Hochachtung vor der Dynamo-Mannschaft des Jahres 73.
Dynamo hatte ja sehr stark in München gespielt. Wir hatten ein schwaches Ergebnis mit dem 4:3 erzielt. Dementsprechend war es auch eng. Ja, wir waren hochkonzentriert, denn wenn wir das nicht gewesen wären, wären wir rausgeflogen.
Und so bleibt natürlich auch die Frage, hätte statt der Bayern auch Dynamo Dresden im Mai 74 gegen Atletico Madrid im Finale des Europapokals stehen können?
Da haben wir sehr nachgetrauert, weil die Gegner der Bayern damals, ich glaube im Halbfinale hatten sie Bukarest, also alles Gegner, gegen die wir 100% mitgehalten hätten. Atletico Madrid haben wir wenige Jahre später auch ganz klar bezwungen, und da hat man schon eine gewisse Wehmut gespürt, dass man sagt, da hätten wir auch stehen können. Und vielleicht auch eine ganz glorreiche Europapokalzeit für Dynamo Dresden gestalten können.
Das ist schwer zu sagen. Wir haben in diesem Jahr Juventus und FC Bayern, ist ja was Besonderes im internationalen Fußball, wo du als Spieler auch hingehst und sagst, Mensch, hier musst du alles geben und hier musst du und so weiter. Und wenn du, ohne den anderen Mannschaften weh zu tun, wenn du jetzt, sagen wir mal, gegen eine nicht so namhaft bekannte Mannschaft spielst, dann ist auch die Haltung anders. Und ob du dann, ob wir diese Runden bis in den Sommer dann geschafft hätten, das ist schwer zu sagen. Weil da gehören Dinge, da braucht man Glück dazu. Da braucht man Glück dazu. Und du darfst ja eben in diesen damals mit Hin- und Rückspiel und so weiter, darfst du keine Fehler erlauben. Es wäre möglich gewesen bei einer sehr guten Verfassung, aber es bleibt nach wie vor eine Spekulation.
Was bleibt nach diesem 7. November 1973, ist auch die Frage, hat Schiedsrichter Wörz im Rückspiel den FC Bayern bevorzugt? Ja, sagt Dynamo-Mannschaftsleiter Gumz, der Franzose habe Rücksicht auf das damals angespannte Verhältnis zwischen der BRD und Frankreich nehmen müssen und deshalb für die Bayern gepfiffen.
Der war also so belastet, nicht bewusst, das will ich ihn auch nicht unterstellen, aber er also dort, sagen wir mal, gegen die Bayern keine zusätzlichen Fehler machen wollte, um also dieses Verhältnis in irgendeiner Form weiter zu trüben, nicht dann in die Zeilen zu kommen, französisches Kollektiv zwingt hier einen Ausscheid der Bayern herbei, so diese Schlagzeilen nun zu erleben, wie ich mich entsinnen kann, also ein ganz klarer Elfmeter, der Sport von Wetzlich dort also beim Einschuss gehindert wurde, das habe ich fast noch bildlich vor, und einige andere Situationen, die also dann sicherlich sich so ausgewirkt haben.
Wörz war ja zum damaligen Zeitpunkt ein international anerkannter, erfahrener Schiedsrichter. Das muss man ja schon mal sagen. Und wir haben sicherlich vom Namen her haben wir tiefer gelegen als der FC Bayern. Das passiert ja heute auch noch. Und da muss man, wenn man solche Spiele gewinnen will, muss man ganz klar besser sein. Man muss die Torschancen nutzen und da darf man nicht auf den Schiedsrichter hoffen.
So Hans-Jürgen Dörner. Was bleibt nach zwei Spielen Dynamo kontra Bayern, sind natürlich auch die Absonderlichkeiten dieses deutsch-deutschen Duells. Die späte Anreise des FC Bayern, die Angst vor den Stasi-Wanzen, die Hochsicherheitszone Dynamo-Stadion, die Probleme der Westreporter mit ostdeutschen Spielernamen.
Schade, Döner, und das war Libero Döner.
Und auch das große Schweigen zwischen den Spielern, so will es zumindest Bayern-Torwart Sepp Maier erlebt haben.
Na, das war vor dem Spiel, das war während dem Spiel, das war nach dem Spiel nicht. Es war bei der 74er WM auch so, wo wir einzeln verloren haben. Kein Ton. Nicht von Seiten von uns, sondern von Seiten von den anderen. Wenn einer vor dem Spiel was gefragt hat, so und so, dann hat er sich umgedreht und ist weggegangen. Weil er einfach mit dir nicht reden durfte. Das war doch damals so, oder?
War es wirklich so? Bayern-Stürmer Gerd Müller.
Das ist ja Schwann. Also das heißt für Kies. Wir haben nach dem Spiel auch miteinander gesprochen.
30 Jahre sind eben eine lange Zeit. Da verblasst so manches und aus einem Gerücht wird plötzlich Erlebtes. Was auf jeden Fall bleibt, 30 Jahre nach dem deutsch-deutschen Fußballgipfel, ist die Erinnerung an die vielleicht beste Dynamo-Mannschaft aller Zeiten.
Diese Mannschaft hat aus meiner Sicht sehr großes Potenzial besessen. Leider war eben unser Torjäger Hans Kreischer gegen die Bayern nicht dabei. Vielleicht hätte es mit ihm gereicht.
Wir hatten in diesen Jahren, vielleicht von 70 bis 75 überhaupt, das beste Potenzial, was je in Dresden Fußball gespielt hat.
Das war aus meiner persönlichen Sicht, das waren die zwei stärksten Spiele. Sowas vergisst man nie. Und diese Freude, die man an den Spielen hatte, das hat geprägt, das hat der ganze Familien geprägt. Ganze. Da hat ja der Oma mitgepippert, der Oma hat ja mitgezittert zu Hause. Das war ein Stück Dresden. Das war ein Stück Geschichte oder ist ein Stück Geschichte.
MDR1 Radio Sachsen erinnerte an die deutsch-deutschen Fußballduelle zwischen Dynamo und Bayern vor 30 Jahren. Für Ihre Aufmerksamkeit, liebe Hörer, bedanken sich die Autorin Gerd Zimmermann, Ronny Maywald, Peter Neumann und Techniker Frank Oppe. Ihnen noch einen schönen Abend mit MDR1 Radio Sachsen.
Jahre Europapokalduell Dynamo Dresden gegen Bayern München. Alle weiteren Folgen können Sie in der ARD Audiothek hören. Ebenso weitere Podcast-Angebote wie zum Beispiel Exquisit, das Ost-Magazin.